Letzte Woche habe ich den Satz gelesen: Was das Leben wirklich spannend macht, ist die permanente, oft unerträgliche Ungewissheit, was im nächsten Augenblick passiert. Nun, ich kann euch zusichern, dass im nächsten Augenblick erstmal nichts Spektakuläres passieren wird. Es folgt die Predigt. Aber wir leben schon in einer sehr spannenden Zeit, in der sehr viel Ungewissheit herrscht. Stephen Hawkins, der Astrophysiker, der hat sich wieder gemeldet und gemeint, dass wir in 100 Jahren die Erde verlassen müssten. Er ist Atheist, hat mit dem Glauben abgeschlossen. Und in 100 Jahren ist bestimmt keiner von uns mehr hier. Aber es gibt schon Ungewissheit, politische Ungewissheit, wirtschaftliche Ungewissheit. Keiner weiß, wie sich das Leben in den nächsten Monaten, in der nächsten Woche, am Ende dieses Tages verändern wird. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns hoffen, dass heute Abend nach der Stichwahl nicht die Rechtspopulistin Marine Le Pen die neue Präsidentin Frankreichs sein wird. Es bleibt spannend. Wir wissen nicht, was noch alles in der nächsten Zukunft passieren wird. Wird Europa wirklich durch diese ganzen Krisen, die es gibt auf der Welt, zusammenwachsen oder wird es auseinanderbrechen? Was wird uns die Zukunft bringen? Aber vielleicht sind manche von uns gar nicht so sehr verunsichert durch die politischen Geschehnisse, weil sie denken, darüber habe ich sowieso keinen großen Einfluss, sondern es sind viel mehr die persönlichen Sachen, die einen verunsichern, die Fragen, die das persönliche Leben betreffen. Der eine fragt sich: Werde ich einen neuen Arbeitsplatz finden? Wie wird sich meine berufliche Situation verändern? Werde ich noch meine Schulden bezahlen können? Ein anderer bewegt eher die Frage: Wie wird es werden mit meiner Gesundheit? Wir werden älter. Unser Körper, sie sind einem gewissen Verschleiß ausgesetzt. Man bekommt Herzrhythmusstörungen und die Knie funktionieren nicht mehr und man hat einen Bandscheibenvorfall und der Rücken tut nicht mehr so, wie es sein sollte. Und natürlich gibt es immer diese Fragen, diejenigen, die Kinder haben. Wir wissen das: Wie wird es mit den Kindern? Wie werden sie sich entwickeln? Vielleicht fragt sich mancher: Wie wird es mit meiner Ehe, mit meinen Beziehungen in dieser spannungsgeladenen Zeit? Und ist es nicht irgendwo blauäugig, auf bessere Zeiten zu hoffen, wenn man weiß, in was für einer Zeit man eigentlich lebt? Wenn man weiß, weil man es ja schon so oft erlebt hat, wie unberechenbar unsere Zeit ist und wie schwach und mutlos wir uns manchmal fühlen. Besonders in solchen Zeiten, wenn wir uns überfordert, mutlos, schwach, verunsichert fühlen, ist es sehr ermutigend, wenn man einen Zuspruch Gottes, ein Wort Gottes, von dem wir ja heute schon gehört haben, dass es einen sehr großen Wert hat, dass es uns wie so eine Leuchte ist auf unserem Weg. Orientierung auf der Straße, auf der Lebensstraße. wenn man so ein Wort empfängt und wenn es zu uns spricht. Und ich möchte uns heute in dieser Botschaft ein Bibelwort als Ermutigung weitergeben. Da heißt es, Gott spricht, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Ich finde das eine großartige Zusage Gottes in einer ungewissen Zeit. Und ich lade uns ein, dieses Wort Gottes ganz persönlich zu nehmen. Und wir wollen es auch in seinem Zusammenhang etwas genauer betrachten. Wir lesen die Verse 1 bis 9 aus Josua 1. Die Verse 1 bis 9 aus Josua 1. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israels, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihnen ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Die ersten vier Verse des Buches Josua sprechen von Gottes Treue zu seinem Plan im Wechsel der Generationen und Zeiten. Diese ersten Sätze, die wir gelesen haben, sie lassen uns den historischen Ausgangspunkt dieses Buches erkennen, aber zugleich sehen wir auch die geistliche Krise, um die es in diesem Buch geht. Mose, der Knecht Gottes, ist tot. Der starke Leiter, der das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei herausführte und 40 Jahre lang durch die Wüste leitete, ist nicht mehr. 30 Tage lang hatte man diesen Mann Gottes beklagt und beweint. Doch obgleich Mose tot war, ist Gottes Treue zu seinem Plan und zu seinen Verheißungen immer noch lebendig. Und Josua ist nun die Schlüsselfigur, um Gottes Vorhaben zu erfüllen. Josua, der Nachfolger Mose, steht nun vor einer schier unbezwingbaren Aufgabe. Er soll das Volk Gottes in das verheißene Land, in das Land Kanaan führen. Und ich kann mir so richtig vorstellen, dass Josua, der Sohn Nuns, wahrscheinlich nach dem Tod Moses ziemlich verunsichert war. Er selbst ist bis zu diesem Zeitpunkt immer im Schatten eines großen Leiters gestanden. Natürlich wusste Josua, dass er der Nachfolger Mose sein wird. Er war schon lange sein treuer Gehilfe gewesen, ein Freund des großen Leiters. Er war auch einer der Männer, die damals vor 40 Jahren von Kadesh Barnea ausgesandt wurden, das Land Kanaan zu erkunden. Und er war es, der zusammen mit Kaleb zurückkam und sagten: Leute, lasst euch nicht beirren, unser Gott ist größer als die Riesen. Was soll denn das Gemurre? Lasst uns einfach Jahwe, Gott, vertrauen. Er war derjenige, dessen Name von Mose geändert wurde von Hosea, was so viel bedeutet wie: er hat geholfen, zu Josua, der Herr rettet. Und wir wissen aus 5. Mose 34, dass Mose vor seinem Tod dem Josua die Hände aufgelegt hatte, um den Übergang der geistlichen Leitung auf Josua zu symbolisieren. Aber jetzt ist Mose nicht mehr da. Ich kann mir vorstellen, wie Josua am Ufer des Jordans steht und wie er die große Last auf seinen Schultern fühlt. Er ist dazu berufen, das Volk über diesen Jordan hinüberzuführen in ein fremdes Land, welches das gelobte Land sein soll, das Gott verheißen hat. Und Josua weiß sehr wohl, dieses Land ist nicht leer, es ist nicht unbewohnt, es ist besetzt mit Menschen, die etwas von Kriegsführung verstehen und die Waffen haben und ummauerte Städte. Und denen er und seine Männer nichts entgegenzusetzen haben. Dieses Land, es ist besetzt mit Völkern, die Götzen dienen und die nicht zurückschrecken. Gerade die Unschuldigsten und die Verletzbarsten, nämlich Babys und Jungfrauen, zu gebrauchen, um ihre Götter zu manipulieren. Gottlose, grausame Menschen warten auf der anderen Seite des Ufers. Josua weiß das. Er weiß, die Aufgabe, die Herausforderung, das Neue, vor dem ich stehe, ist sehr groß. Und er starrt auf das Wasser des Jordans und spürt dieses mulmige Gefühl. Vielleicht hat er auch einen Knoten im Hals oder im Magen gespürt. Und in diese Situation hinein kommt das Wort Gottes. Und Josua hört die Stimme des Herrn, die zu ihm sagt: Josua, Mose ist tot, du bist dran. Mein Heilsplan besteht weiter. Und er wird sich erfüllen im Wechsel der Generationen, im Wechsel der Zeiten. Mache dich also auf. Zieh über diesen Jordan, du und das ganze Volk, nehmt das Land in Besitz, es gehört euch, weil ich habe es euch geschenkt. Liebe Geschwister, dieses Wort an Josua ist eigentlich ein Wort der Bestätigung. Es bestätigt auch uns, dass Gott seinen Verheißungen und seinem Plan treu bleibt. Er wird auch uns in das verheißene Land an das Ziel bringen. Und ich erlaube mir hier ein bisschen zu allegorisieren. Auch wir stehen manchmal an dem Ufer eines neuen Lebensabschnittes. Und wir blicken vielleicht zurück auf unser vergangenes Leben und wir erkennen auch in unserer Geschichte manche Lebensphasen, die sehr anstrengend waren. Wir erinnern uns an Dürre, heiße Zeiten, Wüstenzeiten. Zeiten, in denen wir von jemandem oder auch von etwas Abschied nehmen mussten. Und dann blicken wir auf den gegenwärtigen Augenblick, auf den Jordan sozusagen. Und wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Aber eines dürfen wir wissen, Gott bleibt sich seinem Plan und seinen Verheißungen treu, auch im Wechsel der Zeit. Und wir dürfen als seine Kinder noch eines wissen, wir sind Teil dieses Planes Gottes. Er hat uns in seine große Geschichte mit hineingenommen und seine Verheißungen und seine Pläne erfüllen sich schon heute und wir dürfen vertrauen, dass sie sich auch in Zukunft erfüllen werden. Und so wie das Volk Israel das irdische verheißene Land einnehmen durfte, weil Gott es so geplant hatte, so dürfen auch wir neues Land betreten, neues wagen, auch wenn wir nicht wissen, was als nächstes passiert. Wollen wir uns das doch mal bewusst machen. Gott ist in seinem Plan treu. Er ist seinem Heilsplan treu, auch wenn Generationen vergehen und Zeiten sich ändern. Nichts geschieht bei Gott unbeabsichtigt, willkürlich, ungewiss oder zufällig. Er hat einen genauen Plan und somit auch ein genaues Ziel für die Schöpfung, für den Menschen, für sein Volk, für die Rettung und für das ganze Leben in der Welt. Und eigentlich ist gerade die Treue Gottes zu seiner Verheißung bzw. zu seinem Plan das Hauptthema dieses Buches Josua. Und der Schlusssatz des Hauptteils dieses Buches, den finden wir in Kapitel 21, in Vers 45. Dieser Satz fasst das eigentliche Anliegen dieses Buches so zusammen: Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Aber zu dem Zeitpunkt, als Josua noch alleine am Jordan stand, konnte er all das Gute oder das Ziel noch nicht sehen. Er sah nur das tiefe Tal und das Wasser, das wie so eine Barriere zwischen ihm und dem verheißenen Land stand. Josua, der Nachfolger Mose, ist verunsichert. Er fühlt sich nicht als der starke Leitertyp, fühlt sich vielleicht auch überfordert. Wer kann ihm das übel nehmen? Josua ist auch nur ein Mensch. Aber Gott selber weiß darum. Und er sagt zu Josua diese tröstenden Worte: Josua, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Vers 5b, er spricht also von Gottes Fürsorge angesichts der Ungewissheit und des Unbehagens. Die Zukunft ist immer ungewiss und unverfügbar. Darin liegt ihr Wesen. Was wir selber regeln können, gibt uns noch ein Gefühl von Beherrschbarkeit. Unverfügbares, Ungewissheit, aber verursachen in uns ein gewisses Unbehagen. Auch wenn wir uns anderen anvertrauen müssen, da beschleicht uns auch oft ein gewisses Misstrauen. Wenn wir uns ganz auf andere verlassen sollen, kommt schnell die Angst, verlassen zu sein. Und meistens sind wir dann versucht, uns nur auf uns selbst zu verlassen. Es gibt ja solche Menschen, die gehen mit diesem Motto durchs Leben: Ich verlasse mich auf niemanden, nur auf mich selbst. Doch werden auch die bald spüren, auf uns allein gestellt wird die Zukunft nicht gewisser. Im Gegenteil, keiner kann sich in der eigenen Hand bergen. Versuch das mal. Ist viel zu klein. Funktioniert nie. Wie tröstend sind doch diese Worte Gottes: Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Erinnere dich an meine Zusage, erinnere dich an meine Verheißungen. Du kannst dich in sie fallen lassen, denn ich lasse dich nicht fallen. Anders als wir Menschen, die wir so schnell andere fallen lassen, wenn sie uns zur Last geworden sind, anders als es auf dem Arbeitsmarkt manchmal zugeht, wo fallen gelassen wird, wer vielleicht zu alt ist oder wer es nicht mehr bringt. Anders als bei uns Menschen, auf die nicht immer Verlass ist, können wir uns auf dieses Wort Gottes verlassen. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Und selbst wenn wir manchmal das Gefühl haben, als würden wir so im freien Fall nach unten stürzen, unser Herr wird uns nicht aufprallen lassen. Als meine Kinder klein waren, da habe ich sie gerne hochgeworfen und aufgefangen. Und die haben das gemocht. Jetzt geht es nicht mehr. Sie sind einfach zu groß. Und ich weiß noch, wenn wir zu Johannsruh über das Klappersteigle gewandert sind, da gibt es so einen Stein rechts und an dem muss man so in dieser Schlucht vorbei wandern. Der steht so ein bisschen höher und da ist mein Calvin manchmal hoch, so wie hier auf diesen bemoosten Stein, und er durfte dann in meine Arme springen. Der wusste, der Papa lässt mich nicht fallen. Er konnte sich fallen lassen, weil er nicht fallen gelassen wurde. Können wir so kindlich unserem himmlischen Vater vertrauen? Können wir seinem Wort so vertrauen, dass uns sagt, Gottes Arme tragen immer noch? Sie trugen Joshua und seine Leute über den Jordan ins gelobte Land. Sie wollen auch uns diese Gewissheit schenken. Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht, denn ich bin Immanuel, Gott mit dir. Liebe Geschwister, lasst uns dieses Wort, das damals dort am Ufer des Jordans Josua gesagt wurde, als persönlichen Begleiter in die ungewisse Zukunft annehmen. Mit Gott unterwegs zu sein, heißt zu wissen, Gott wird mich nicht fallen lassen, egal was da auf mich zukommt, im persönlichen Leben, im Beruf, gesundheitlich, was uns auf uns zukommt in der großen Politik, was uns auf uns zukommt in der Gemeinde. Gott wird uns nicht fallen lassen. Er verlässt uns nicht. Und wir vertrauen diesem Wort. Nicht so nach dem Motto, komme, was da wolle, sondern weil da kommt, was Gott will, kann ich vertrauen. Versteht ihr, das ist ein Unterschied. Ein irisches Sprichwort sagt, gebeten und ungebeten ist er da. Er ist immer da. Und er wird uns nicht verlassen noch versäumen. Und ich möchte mich diesem verwegenen Vertrauen hingeben. Ich möchte diese Wahrheit glauben, ohne Zögern und Schwanken. Und deshalb lade ich euch alle ein, meine Lieben, lasst uns unserem Vater vertrauen, dass trotz Leid und Bösem, trotz Kriege und Konflikte, trotz Enttäuschungen und Schmerzen, trotz all dem, was in uns ein gewisses Unbehagen hervorbringt, der Plan Gottes durch Jesus Christus, er wird nicht scheitern. Er kann nicht scheitern. Und wir wollen uns im Vertrauen diesem Plan hingeben und uns fallen lassen sozusagen, denn er lässt uns nicht fallen. Gott hat es Joshua verheißen und er hat es auch uns verheißen. Und das Vertrauen auf die Verheißungen Gottes, das gründet sich eigentlich unser ganzer Glauben. Aus dieser starken Zusage, dass Gott Josua niemals verlassen würde, entspringt hier Gottes dreifacher Aufruf, stark und mutig zu sein. Und davon sprechen die Verse 6 bis 9. Zuerst wird Josua aufgefordert, stark und mutig zu sein, weil Gott dem Volk das Land versprochen hat, Vers 6. Er hatte schon den Vorfahren, nämlich Abraham, Isaac, Jakob und der ganzen Nation, dem Samen Abrahams, als ein ewiges Eigentum versprochen. Gott sagt also mit anderen Worten hier zu Josua: Josua, du kannst mutig vorangehen und deine Rolle in meinem Plan einnehmen, denn ich stehe hinter dir. Durch dich erfüllt sich, was ich geplant habe, und deshalb sei stark und mutig. Und wisst ihr, warum ich glaube, dass Josua solch ein hervorragender Leiter war? Ich bin überzeugt, Josua war ein hervorragender Leiter, weil er nicht so sehr sich vertraute, sondern sein ganzes Vertrauen auf Gott setzte. Und dann wird Josua in den Versen 7 und 8 zum zweiten Mal aufgefordert, stark und mutig zu sein und darauf Acht zu geben, das ganze Gesetz Mose zu halten. Hier wird uns also die unauflösliche Verbindung von Glauben und Gehorsam vor Augen geführt. Glaube ist Vertrauen, das sich auf Gottes Verheißungen gründet und Gehorsam hervorbringt. Um bei der Eroberung Kanaans erfolgreich zu sein, muss Josua drei Dinge tun. Vers 8, er soll über die Tora, über das Gesetz reden, er soll über dieses Wort immer nachsinnen und darüber meditieren, und er soll alles, was darin geschrieben steht, tun. Das ist doch interessant. Bis jetzt hatte Gott sein Volk durch die Wüste unter Mose geführt, und seine Gegenwart war sichtbar durch die Schechina, die Feuersäule bei Nacht und die Wolkensäule bei Tag. Und nun weist Gott auf sein geoffenbartes Wort hin. Darin liegt eine Kraft verborgen. Und dieses Wort, es soll Josua als Maßstab, als Orientierung dienen. Dieses Wort soll er in sich aufnehmen und darüber soll er nachsinnen und er soll danach handeln. Es soll ihn so erfüllen, dass er danach handeln will. Denn dieses Wort, es ist Gott gehaucht. Und wenn er sich nach diesem Wort richtet, dann wird sein Weg gelingen und er wird erfolgreich sein. Wobei Erfolg hier im Zusammenhang zu dem verstanden werden muss, was Gott verheißen hat, nämlich das Land einzunehmen. Müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir diese Verse auf uns anwenden. Man kann es natürlich im Sinne des alten Bundes, dieses Wort so anwenden: Alles, was ich tun muss, um stark und mutig zu sein, ist, mich an Gottes Wort zu halten. Wenn ich es täglich lese, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich es umsetze, dann wird Gott mir Erfolg schenken. Ich werde ein tolles Bankkonto haben, das voll ist und genug Geld im Portemonnaie. Ich werde erfolgreich sein. Die Finanzen werden stimmen. Ich werde nicht krank werden. Der Krebs wird nicht zurückkehren. Meine Kinder, die werden sich gut entwickeln, sie werden starke Christen sein, meine Ehe wird besser, mein Arbeitsplatz bleibt gesichert, meine Gemeinde gesund. Ich werde das Land einnehmen und ein glückliches, erfolgreiches, gesegnetes Leben führen. Alles, was ich tun muss, ist die Regeln befolgen. Dann wird Gott mich mit einem erfolgreichen Leben rundum segnen. Ich habe also die Kontrolle darüber, wie mein Leben gelingen wird oder nicht. Investiere ich in A, wird das Ergebnis B sein. Das, meine Lieben, wäre eine gefährliche Anwendung dieses Bibelwortes, denn wir leben heute im Neuen Bund Und im neuen Bund ist uns nicht verheißen, dass unser Leben hier immer erfolgreich sein wird, wenn wir die Bedingungen erfüllen. Versteht ihr? Erfolg darf nicht als Lohn aufgefasst werden, den man sich durch Gehorsam verdienen könnte. Wir wissen, dass im Neuen Testament dieses Gesetz der Linearität durch Jesus Christus aufgehoben ist und dass uns nirgends ein erfolgreiches Leben garantiert wird, nur weil wir die Regeln einhalten. Der Schreiber des Hebräerbriefs fasst das in Hebräer 7, die Verse 18 bis 19 so zusammen: Denn aufgehoben ist also die Ordnung, die früher galt, weil sie sich als kraftlos erwies und letztlich keinen Nutzen brachte, denn das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. An der Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns eine bessere Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt und durch die wir Gott nahen können. Wir wurden also befreit von der früheren Ordnung, die zwar gerecht und vollkommen war, die aber letztlich keinen Nutzen brachte, weil wir Menschen nicht die Kraft hatten, sie zu erfüllen. Wohlgemerkt, die alte Ordnung, das Gesetz ist also nicht aufgehoben in dem Sinne, dass seine moralischen Ansprüche heute nicht mehr gelten. Unzucht bleibt Unzucht, Mord ist Mord, Stehlen ist Sünde. Neid ist falsch. Aber diese Ordnung, sie konnte keine innere Veränderung in den Menschen bewirken und deshalb wurde das Gesetz der Linearität als die Grundlage für Segen und Fluch abgeschafft. Unser Gott musste etwas radikal Neues tun, um aufrichtigen, echten Gehorsam und wahres geistliches Leben hervorzubringen. Paulus drückt das sehr treffend in Römer 7, 4 aus. Er sagt: Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Das Leben im neuen Bund wird also nicht mehr unter einem Kodex, unter einem Buchstaben gelebt, sondern durch eine Person, und zwar einer atemberaubenden, herrlichen Person, die nicht nur souverän das ganze Universum regiert, sondern die auch der größte Liebhaber unserer Seele ist. Eine Person, die uns jeden Augenblick, wenn wir zu ihr gehören, mit Auferstehungskraft erfüllt. Und diese Person ist niemand anders als unser Erlöser Jesus Christus. Unser Vater im Himmel, er hat uns dazu berufen, dass wir eine leidenschaftliche, eine tiefe Beziehung zu seinem Sohn haben. Und wenn diese Liebesbeziehung stimmt, dann wird das zur Folge haben, dass wir aus Freuden gehorchen und nicht nur aus Pflichtgefühl. Wenn diese Liebesbeziehung unser Leben bestimmt, dann wollen wir über das Wort Gottes reden und darüber nachsinnen. Dann bedeutet es uns etwas und wir wollen es tun, weil wir wissen, dass wir dadurch auf der geraden Straße bleiben und eben nicht im Graben landen. Und vor allem wissen wir, dass wenn wir das tun, Gott ehren und Gott Freude hat daran. Und dann wollen wir auch mehr als nur ein Leben, das hier erfolgreich ist. Wir wollen tief in unserem Innern die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes spüren. Und die Nähe Gottes, diese Intimität mit Gott, das ist die bessere Hoffnung, von der wir im Hebräerbrief gelesen haben. Genau das ist sie. In jedem Umstand, in jeder Situation können wir uns Gott nahen. Kann uns bewusst werden, dass wir eigentlich in Gott und er in uns ist. Und plötzlich finden wir die Kraft, dann auch in den schwierigsten Umständen oder Situationen auszuharren. Und wir haben diesen Mut, vorwärts zu gehen, weil Gottes Kraft in uns wirkt. Und das wünsche ich uns, liebe Geschwister, dass wir in diesen ungewissen Zeiten das Wort Gottes wirklich mit Freude lesen, dass wir darüber nachsinnen und es auch im Alltag anwenden. Nicht, weil wir uns dadurch jetzt mehr Erfolge hoffen, sondern weil es ein gutes Mittel ist, das der Geist Gottes benutzt, damit wir unseren drei einen Gott noch mehr kennenlernen und wir in seiner Nähe auf seine Stimme hören können. Und der dritte Aufruf an Josua, stark und mutig zu sein, war auf das Versprechen von Gottes Gegenwart gegründet, Vers 9. Josua, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Die Aufgabe ist groß. Du wirst Riesen und befestigte Städte vorfinden. Doch meine Gegenwart macht den großen Unterschied. Du bist nicht allein. Und deshalb sei getrost und fürchte dich nicht vor dem Neuen. Die Gegenwart Gottes, meine Lieben, hat schon immer die Angst vertrieben und sie tut es auch heute noch. Unser größtes Gut in Zeiten der Ungewissheit, des Unbehagens, ist dieses Wissen, diese Gewissheit, dass Jesus bei uns ist. Und auch im Neuen Testament haben wir seine Zusage in Hebräer 13,5. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Die eine große Konstante im Leben eines Christen ist die Gegenwart Jesu. Und deshalb lasst uns mit Zuversicht und voll Vertrauen in die Zukunft schauen, denn Gott steht treu zu seinem Plan und zu seiner Fürsorge und seine Gegenwart ist uns gewiss. Nicht nur in dem, was uns noch die Zukunft bringen wird, sondern auch in dem, was es in unserem Leben vielleicht gegen unseren Willen verändern wird, wollen wir Gott vertrauen, dass er sein Werk in uns und an uns tut. Er hat es Josua, aber auch uns versprochen: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Das ist eine Zusage. Es ist Gottes Zusage in einer ungewissen und spannenden Zeit, in der wir nicht wissen, was im nächsten Augenblick passiert. Aber eines wissen wir: Wir können nicht tiefer fallen als in seine Hand. Nehmt das mit. Egal, was wir heute Abend für Nachrichten hören, egal, was die nächste Woche bringen wird, das ist unsere Gewissheit. Wir können nicht tiefer fallen als in seine Hand. Lass uns diese Gewissheit noch zum Ausdruck bringen, wenn wir jetzt das Lied singen: Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt? Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt? Nie tiefer als in Gottes Hand.